«Alles klar, Amerika» wird dir präsentiert von Trigon Film, der Schweizer Filmstiftung für gute Filme aus aller Welt. Bald in deinem Kino, Palestine 36.
Huna, Sautul Quds. This is Jerusalem calling.
Der neue Film von Anne-Marie Chassir führt uns ins Jahr 1936 nach Palästina, wo der Widerstand gegen die britische Kolonialmacht wächst.
Is it the right of the English to distribute the land as they like?
Land registration will protect you.
Die Geschichte folgt dem Yusuf, dem Afra und dem Khalid, wo alle drei ganz unterschiedlich in die Aufstände hineingezogen werden.
This is my little brother. He hasn't done anything.
Ein intensives Kinoerlebnis über persönliche Schicksal an einem Wendepunkt in der Geschichte.
I cannot, in good conscience, sit here and become complicit in this.
Palestine 36 läuft am 21. Mai im Kino. Alle Infos findest du auf trigon-film.org.
Let me begin by saying what we shouldn't have to say. The Pulitzer Prizes support the First Amendment. We believe in access to government institutions and an independent press. We stand for civil discourse and against censorship. Unfortunately, this bears repeating now, as media access to the White House and Pentagon is restricted. Free speech is challenged in the streets, and the President of the United States has filed lawsuits for billions of dollars for defamation and malice against multiple print and broadcast media.
Charlotte, was hören wir da?
Das ist Marjorie Miller, Geschäftsführerin von der Pulitzer-Prize, bei der Verkündigung der Sieger in New York. Sie ist gerade ganz am Anfang grundsätzlich geworden und hat gesagt, der Preis diene am ersten Verfassungszusatz, der Grundfreiheit in Bezug auf Religion und freie Meinungsäußerung, Versammlungsfreiheit und Petitionsrecht. Sie hat auch gesagt, die Medien stehen politisch und wirtschaftlich stark unter Druck in den USA. Der Zugang der Medien zum Weißen Haus sei eingeschränkt und auch zum Pentagon. Und der Präsident habe Millionenklagen gegen Medien erhoben.
Es ist Dienstag, der 5. Mai 2025 und das ist «Alles klar, Amerika», der USA-Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner Zeitung und der Basel Zeitung. Es freut mich, Charlotte Walser zu begrüßen. Charlotte ist unsere Korrespondentin in Washington, D.C. Mein Name ist Christoph Münger und ich leite das Ressort international vom Tagesanzeiger. Guten Tag, Charlotte.
Ciao, Christoph.
Charlotte, in New York ist verkündet worden, wer in dem Jahr 2026 die sehr renommierte und begehrte Pulitzerpreise überkommt. Wer also hat gewonnen?
Es gibt viele Kategorien und darum gibt es auch viele Gewinner. Der besonders prestigeträchtige Preis, der Preis für den Dienst an der Öffentlichkeit, hat die Washington Post gewonnen dieses Jahr. Und zwar hat sie ihn gewonnen für ihre Recherche und Artikel über die Zerschlagung der Bundesbehörde, also die Entlassung von vielen Bundesangestellten im letzten Jahr. Wegen diesen Artikeln hat es im Januar erst gerade eine Hausdurchsuchung bei einer Journalistin gegeben, die beteiligt war an diesen Recherchen, bei der Hannah Nathanson.
Lassen wir rein in die Verkündung von dieser Ehrung von der Washington Post.
The finalists for public service are Chicago Tribune, The Wall Street Journal, The Washington Post for piercing the veil of secrecy around the Trump administration's chaotic overhaul of federal agencies and chronicling in rich detail the human impacts of the cuts and the consequences for the country. And the Pulitzer Prize goes to The Washington Post.
Zuerst Charlotte, das ist wirklich eine sehr nüchterne Angelegenheit, die Ankündigung. Keine Gala, keine Party. Man hat schon fast den Eindruck, dass es sich da um eine Computerstimme handelt.
Ja, das hat etwas. Es gibt aber dieser Nachricht vielleicht auch ein gewisses Gewicht in Nüchternheit. Und es war ja nur eine Bekanntgabe, wer in welcher Kategorie gewonnen hat. Also, die Verleihung findet erst noch statt. Und da gibt es schon noch eine kleine Gala, wenn auch nicht so eine grosse wie die Met-Gala, wo ihr ja auch schon darüber geredet habt, die gestern Abend auch stattgefunden hat in New York.
Jetzt aber zur Sache, wieso hat die Washington Post den renommierten Preis gewonnen?
Sie hat eben den Preis gewonnen für sogenannten Dienst an der Öffentlichkeit, weil sie hat aufgezeigt, wie die Zerschlagung der Bundesbehörden, wie es zu der ist gekommen und zu der Entlassung von vielen Bundesangestellten. Und vor allem auch, weil es das die Folgen für die Bevölkerung sind, also die kurz- und die mittelfristigen Folgen. Aber die Jury hat, glaube ich, mit diesem Entscheid auch ein Zeichen gesetzt für die Pressefreiheit. Weil eben das FBI im Januar bei einer beteiligten Journalistin eine Hausdurchsuchung hat vorgenommen. Das FBI hat ihre Laptops und ihr Telefon beschlagnahmt dann. Weil es will herausfinden, wer ihre Quellen sind. Also wer aus der Trump-Regierung oder aus dem Kreis von der Trump-Regierung ihre Informationen gesteckt hat. Und das geht eigentlich überhaupt nicht, weil Journalistinnen und Journalisten bei uns, aber auch in den USA, haben das Recht, ihre Quellen zu schützen. Die Washington Post sieht darum in dieser Hausdurchsuchung auch ein, zitieren, einen beispiellosen Machtmissbrauch. Und wegen dem gibt es jetzt einen Rechtsstreit, der noch nicht entschieden ist. Aber eben der Preis, den hat die Washington Post jetzt gewonnen.
Neben der Washington Post, wer hat denn sonst noch gewonnen?
Die Rekordhalterin bei diesen Preisen ist ja die New York Times. Die hat schon ganz viele gewonnen, glaube ich, etwa 150. Und sie hat jetzt wieder 3 Preise gewonnen. Ein Preis bekommt die New York Times für Recherchen über Trump seine Geschäft. Die Jury hat dazu geschrieben, die Zeitung habe aufgezeigt, wie der Trump seine Macht nutze, für seine Familie und seine Verbündeten zu bereichern. Ein weiterer Preis bekommt die Times für Kolumnen, die analysieren, wie der Autoritarismus aufsteigt. Die Chicago Tribune wird für ihre Berichte über die Einwanderungsbehörde ICE und für den Widerstand gegen ICE geehrt. In Chicago hat es ja grosse Demonstrationen gegeben. Es hat aber auch Preise, die nichts mit dem Trump zu tun haben oder jetzt mit der Aktualität in den USA. Zum Beispiel geht der Preis in der Kategorie News-Fotografie an einen Fotograf von der New York Times, der die Zerstörung und den Hunger im Gazastreifen dokumentiert hat.
Haben dich, Charlotte, die Preisträger und Preisträgerinnen überrascht oder hättest du ähnlich entschieden?
Ich glaube, in vielen Fällen hätte ich gleich entschieden. Wenn ich hätte mitbestimmen dürfen, wäre vielleicht noch ein Beitrag geehrt worden zu den globalen Folgen von der Schliessung von USAID. Das ist die Behörde für Entwicklungshilfe und humanitäre Hilfe, die Trump ja beschlossen hat, dass sie eingestellt wird. Da hat es wirklich sehr gute Recherchen gegeben und es waren auch mehrere nominiert für einen Preis, aber es hat nachher am Schluss keine gewonnen. Ich muss aber auch sagen, ich überblicke natürlich nicht alles, was da geschrieben wurde, ist gerade auf der lokalen Ebene, wo ja auch sehr wichtig ist, weil in den USA gibt es Regionen, wo es gar keine regionalen und lokalen Medien mehr gibt und das ist ein Problem für die Demokratie, für die Kontrolle. Umso besser also, dass es auch auf dieser Ebene hat herausragende Recherchen und Artikel gegeben, die jetzt ausgezeichnet wurden.
Der Pulitzerpreis ist weltberühmt. Er gilt als der wichtigste Pressepreis der Welt. Wieso ist das so?
Das ist noch schwer zu sagen. Ich glaube, einfach wegen der Tradition. Der Preis wird seit 1917 verliehen. Und es haben auch Leute bekommen, die man heute noch davor redet. Es ist ein wie ein Pendant zu den Oscars in der Filmbranche. Also das Preisgeld kann es eher nicht sein, weil das beträgt in jeder Kategorie etwa 15'000 Dollar. Es ist also nicht so, dass man ein Jahr Ferien machen könnte, wenn man den Preis bekommt.
Wieso heisst der Pulitzerpreis eigentlich Pulitzerpreis?
Das ist wegen dem Stifter, wegen Joseph Pulitzer. Das war ein ungarisch-amerikanischer Journalist und Verleger im 19. Jahrhundert. Er wollte eigentlich in die Armee, wollen, ist aber in Europa bei mehreren Bewerbungen für untauglich befunden worden. Nachher ist er 1864 in die USA gegangen und hat dort in der Unionsarmee gedient bis zum Ende des Bürgerkriegs. Und nach dem Krieg hat er verschiedene Gelegenheitsjobs gemacht und ist am Schluss Journalist geworden und Verleger. Als Verleger hat er sich nachher ein Duell geliefert mit einem anderen Verleger und die beiden haben so in diesem Duell quasi die Yellow Press erfunden, also Boulevardpress, mit Sensationsmeldungen, die zum Teil erfunden worden sind.
Aber wie soll das denn mit erfundenen Meldungen, wie soll das zu dem renommierten Preis, dem Pulitzerpreis, denn passen?
Ja, später hat sich der Pulitzer eben von dieser Art von Journalismus distanziert und hat auf einen schonungslosen, investigativen Journalismus gesetzt. Seine Zeitung hat zum Beispiel dann einen Bestechungsskandal um den Panama-Kanal aufgedeckt und ist nachher vom damaligen Präsidenten Teddy Roosevelt verklagt worden. Trump ist also nicht der erste Präsident, der Medien verklagt. Der Pulitzer hat den Rechtsstreit gewonnen nachher und er hat nachher in seinem Testament verfügt, dass mit seinem Geld eine Journalismusschule gegründet wird und ein Journalistenpreis verliehen wird. Ein Jahr nach seinem Tod im Jahr 1912 ist eben nachher die journalistische Fakultät an der Columbia Universität in New York gegründet worden und der Preis installiert worden.
Ja, und die Fakultät an der Columbia University betreffend Journalismus ist ja heute immer noch sehr renommiert und weltberühmt. Wer sind denn die legendärsten Preisträger und Preisträgerinnen?
Die bekanntesten sind, glaube ich, der Bob Woodward und der Carl Bernstein von der Washington Post. Sie haben den Preis 1973 bekommen, weil sie den Watergate-Skandal aufdeckt. Also der hat ja bekanntlich zum Rücktritt von Präsident Nixon geführt. Berühmt ist auch der Seymour Hersh, der das Massaker von My Lai hat aufdeckt während dem Vietnamkrieg. Nachher hat es auch mal eine Preisträgerin gegeben, die den Preis zurückgeben musste. Das war Janet Cook. Sie hat eine Geschichte geschrieben über einen heroinabhängigen Bub und nachher ist später herausgekommen, dass sie die Geschichte erfunden hat. Aus der jüngeren Zeit ist das internationale Konsortium bekannt mit der Süddeutschen Zeitung, die den Preis für die sogenannten Panama Papers hat bekommen. Aber eben die Rekordhalterin ist New York Times, die schon etwa 150 Pulitzerpreise angesammelt hat.
Die Namen, die du da genannt hast, die stehen natürlich für die sehr reiche amerikanische Presse- und Mediengeschichte. Heute aber leben wir eigentlich in einer anderen Zeit. Welche Bedeutung hat heute der Pulitzerpreis noch?
Ich glaube, er ist schon immer noch wichtig, jedenfalls in der Szene, in der Medienszene. In der breiten Öffentlichkeit vielleicht ein bisschen weniger, weil es heute ja anders gibt, also mehr als früher.
Donald Trump hat die Medien immer wieder als Feind vom Volk bezeichnet.
Because the media, those people right there, they're corrupt, largely corrupt. They are truly the enemy of the people. They are. They have so lost their way. It's not all of them. They have some incredible reporters. Like, you know, as an example, the Pulitzer Prize. They got a Pulitzer Prize. New York Times gets a Pulitzer Prize. Washington Post gets a Pulitzer Prize for outstanding reporting on the Russia hoax, okay? But it turned out they were exactly wrong. It's now been, as they use the term, debunked. And yet they have a Pulitzer Prize.
Charlotte, was hören wir da?
Wir hören da Trump in einem Auftritt von 2022, also zu einem Zeitpunkt, wo er nicht im Amt war. Und er redet davon, dass die New York Times und auch die Washington Post Pulitzerpreise haben bekommen für etwas, was sich nachher als falsch entpuppt hat für Russia Gate. Und er sagt eben auch, dass die Medien Feinde vom Volk seien. Und der Ausdruck, den hat er nicht erfunden, das ist etwas, was man aus totalitären Staaten kennt, hat also durchaus Tradition, der Ausdruck Feinde vom Volk. Trump hat das übrigens während seiner ersten Amtszeit schon gesagt und in der zweiten jetzt behandelt er Medien oder nahezunehmend.
Ja, und der Trump hat auch den Begriff Fake News erfunden. Wenn es um traditionelle Medien geht, redet er eigentlich immer fast nur von Fake News Media. Das ist aber nicht ohne Folgen geblieben, oder?
Also erfunden hat Trump den Ausdruck, glaube ich, nicht. Der ist schon im 19. Jahrhundert gebraucht worden. Aber der Trump braucht ihn sehr oft, wie auch Legacy Media, was etwa das Gleiche bedeutet wie Fake News Media. Und das ist ja nicht alles. Also der Trump beschimpft auch immer wieder einzelne Journalistinnen, vor allem Frauen. Zu einer hat er zum Beispiel gesagt, quiet bee. Also bis still, Säule. Einfach weil sie eine Frage gestellt, eine Frage zu den Epstein-Files. Der Trump fordert auch immer wieder Medienhäuser auf, Journalisten zu entlassen oder Komiker. Vor ein paar Tagen zum Beispiel hat er gefordert, dass der Comedian Jimmy Kimmel entlassen wird. Beim Comedian Stephen Colbert war er erfolgreich. In dem Sinne, Show wird jetzt tatsächlich eingestellt, wenn auch offiziell aus anderen Gründen, als was Trump hat gefordert. Seit dem letzten Herbst stellt das Weiße Haus übrigens auch Journalistinnen und Journalisten an Pranger, also an einen virtuellen Pranger, wenn sie nicht nach seinen Vorstellungen berichten.
Ja, und es geht natürlich noch weiter. Gegen viele Medienunternehmen hat Donald Trump oder sein Umfeld Klagen eingereicht. Klagen über hunderte Millionen Schadenersatz. Geht die Strategie von der Regierung Trump auf?
Ich glaube, das ist fast das Problematischste von allem, das mit diesen Klagen. Also mit dem droht der Trump den Medien permanent und er macht es dann auch tatsächlich. Zum Beispiel hat Paramount, der Mutterkonzern vom Sender CBS, 16 Millionen Dollar gezahlt, für einen Rechtsstreit mit dem Trump beizulegen. und hat nachher eben angekündigt, die Show von Stephen Colbert abzusetzen. Vom Wall Street Journal, wo übrigens ja keine linke Zeitung ist, fordert Trump mindestens 10 Milliarden Dollar. Weil das Wall Street Journal hat eine Zeichnung veröffentlicht, die Trump so gemacht hat. Er bestreitet das. Und mit dieser Zeichnung soll Trump Jeffrey Epstein zum Geburtstag gratuliert haben. Gegen die New York Times hat Trump ebenfalls Milliardenklage eingereicht wegen übler Nachrede. Das heisst also, die Journalistinnen und Journalisten hier müssen immer damit rechnen, dass ihr Haus, ihr Verlag verklagt und ruiniert wird, wenn sie irgendetwas schreiben, was Trump nicht gefällt. Und das ist schon ziemlich verheerend. Und wir tun es aber trotzdem, machen viele hier wirklich einen hervorragenden Job.
Ja, aber jetzt ist es doch gerade die Regierung Trump, die immer wieder auf die Redefreiheit insistiert. Und das ist ja auch richtig so, weil die Redefreiheit ist in der amerikanischen Verfassung verankert. Aber wie geht das denn zusammen mit seinen Angriffen auf die Presse, also namentlich natürlich auf die Medien, die ihn kritisieren?
Ja, das geht natürlich überhaupt nicht zusammen. Also, es ist einfach schlicht ein Widerspruch. Man kann sich das eigentlich nur so erklären, dass Trump eben Meinungsäußerungsfreiheit, Redefreiheit nur für sein eigenes Lager will. Und das ist natürlich gerade nicht das, was Redefreiheit bedeutet. Man hat den Widerspruch deutlich gemerkt, wo der Charlie Kirk geschossen wurde, ist der Rechtsaktivist.
Und eben der Charlie Kirk hat sich sehr vehement für die Redefreiheit eingesetzt. Lassen wir rein.
We are fighting for free speech. We have to say, it's okay to hear something that you disagree with. You don't have to run into a safe space because you hear something you disagree with. And I'm perfectly okay with a socialist having the right to be wrong. I'm perfectly okay with a leftist speaker to come on campus and to tell why they think those ideas are better.
Das war also der Charlie Kirk in einer Aufnahme vom Jahr 2017. Mit dieser Äußerung hat der Charlie Kirk eigentlich dem Trump widersprochen.
Ja, eigentlich schon. Er sagt da klar und deutlich, dass auch Linke, die nicht seiner Meinung sind, ihre Meinung sollen dürfen sagen.
Aber im unmittelbar folgenden Satz hat der Kirk dann gesagt, dass es natürlich dann die Linken sagen, die Krawall machen, die Gewalt anwenden, während die Konservativen brav und still dagegen da sitzen.
Why is it that it's always the leftist activists rioting and protesting and storming stages and pulling fire alarms? And us conservatives, we sit quietly when we hear things we disagree with. And then we then go back and we say, wait a second, why are you shouting our speakers down and you're rioting and protesting violently on college campuses?
Fairerweise muss man natürlich hier anfügen, dass die Äußerung von Kirk vor dem Kapitolsturm stattgefunden hat. Trotzdem, mit dieser Äußerung ist natürlich der Kirk wieder ganz nach beim Trump.
Ja, genau. Der Kirk sagt hier, die Linken seien laut, während die Rechten immer am Reden gehindert würden. Das ist mir eigentlich nicht aufgefallen, seit ich da bin, im Gegenteil. Also es denkt mir nicht, dass die Rechten, wie der Kirk hier sagt, immer so still in einer Ecke hocken und nichts sagen. Nach dem Kirk, seiner Ermordung, hat der Trump ja Leute für Aussagen aus dem Land weisen, die er zum Teil aber auch selber macht, wenn jemand von seinen Finden stirbt. Also das sind Aussagen wie, ich bin froh, dass er tot ist. Das haben dann Leute nach der Ermordung von Kirk gesagt. Aber der Trump hat das selber auch schon gesagt, wie jemand gestorben ist. Es gibt übrigens auch Leute, die tatsächlich ihr Visum verloren haben, wegen solchen Posts auf sozialen Medien, wo man ja auch daneben finden kann. Also man kann sagen, das sei geschmacklos, aber wenn der Trump selber Ähnliche macht, ist es schwierig, nachher Leute wegen dem rauszuweisen, eben je nach politischem Lager. Ich finde es auch schwierig, wenn meine Magas darauf ansprechen, dass man in Europa ja nichts mehr sagen dürfe, weil es dort keine Redefreiheit gäbe oder weil die nicht mehr gelte. Weil es mir dünkt, dass bei diesem Thema die USA wirklich ein grösseres Problem haben als Europa.
Exemplarisch ist vielleicht, wie sich die Washington Post verändert hat, seit Donald Trump ins Weiße Haus zurückgekehrt ist.
Ja, das Motto von der Washington Post ist ja eigentlich «Democracy dies in darkness». Also Demokratie stirbt in der Dunkelheit, dann, wenn man die Vorgänge nicht beleuchtet und nicht darüber schreibt. Das steht gerade unter dem Kopf von der Zeitung oder auch im Online-Portal seit dem Februar 2017. Das ist das erste Mal in der 140-jährigen Geschichte, also dann, 17, ist das eine 140-jährige Geschichte von dieser Zeitung, wo ein offizielles Motto direkt unter dem Logo steht. Der Slogan «Democracy dies in darkness» geht auf Bob Woodward zurück, also, den wir auch schon erwähnt haben. Der legendäre Investigativjournalist, der eben die Watergate-Enthüllungen gemacht hat. Der Woodward hat den Satz 2007 in einem Artikel verwendet und nachher später 2015 bei einer Präsentation, um eben die Bedeutung von Transparenz zu betonen. Der Jeff Bezos, der Amazon-Gründer und Eigentümer von der Washington Post, hat den Satz gehört bei dieser Präsentation und er hat ihm gefallen. Er hat den so passend gefunden, den Satz, für die Mission von seiner Zeitung, dass er neu in einem Interview hat aufgegriffen und eben, dass er zum Motto ist worden.
Das Motto «Democracy dies in darkness» ist immer noch da. Es steht immer noch auf der Website von der Washington Post, respektive auf der gedruckten Zeitung. Ebenso ist der Jeff Bezos noch da. Aber der Jeff Bezos, tickt mittlerweile ein bisschen anders, hat man den Eindruck.
Es ist wie bei anderen Figuren auch, vor allem bei den Bossen von diesen Tech-Konzernen. Sie passen sich an, sie richten sich nach der Macht aus. Der Bezos ist ja bei der zweiten Amtseinführung auch ganz vorne gehockt, zusammen mit den anderen Milliardären. Beim Bezos hat es aber schon angefangen, bevor der Trump zum zweiten Mal gewählt worden ist. Nämlich hat er beschlossen, dass die Washington Post keine Wahlempfehlung rausgibt. Und das ist ja an sich noch kein Skandal, so etwas kann man beschließen als Zeitung. Aber bei der Washington Post hat das eben Tradition. Die haben früher immer einen Kandidat empfohlen bei Präsidentschaftswahlen. Und die Empfehlung war auch schon geschrieben gewesen, und zwar war es eine Empfehlung für Kamala Harris gewesen. Und nachher hat der Bezos kurzfristig entschieden, dass die Empfehlung nicht abgedruckt wird. Und das ist schon irritierend gewesen. Es haben nachher auch ein paar renommierte Journalistinnen und Journalisten gekündigt und auch viele Leserinnen und Leser sind gegangen. Der Bezos hat auch für die Meinungsbeiträge leicht anderen Kurs vorgegeben. Und er hat zum Beispiel ein Cartoon verhindert und eine Kolumne. Also er hat sich auch einmischen in den Inhalt der Washington Post. Gleichzeitig hat Amazon sein Unternehmen für eine Doku über die First Lady 40 Millionen Dollar gezahlt. Vor kurzem nachher hat der Bezos ein Drittel von seiner Belegschaft entlassen wegen finanziellen Problemen. Zwar haben ja bekanntlich auch andere Medien finanzielle Probleme, aber es gibt durchaus erfolgreiche. Also die New York Times zum Beispiel, denen geht es wirtschaftlich gut. Die Washington Post hat aber, wir haben es erwähnt, jetzt trotzdem den Pulitzerpreis bekommen.
Generell angeschaut, geht dem Trump seine Strategie von der Diffamierung der Medien auf? Ist die erfolgreich?
Ja, wenn man am neuesten Index von der Organisation Reporter ohne Grenzen glaubt, dann ist die Strategie durchaus erfolgreich. Gemäss dieser Organisation liegen die USA nur noch auf Platz 64 von 180 untersuchten Ländern bei der Pressefreiheit. Sie ist also um 7 Ränge zurückgekehrt innerhalb von einem Jahr. Vor den USA liegen zum Beispiel Länder wie Botswana oder Liberia. Aber man muss das vielleicht auch noch erwähnen, die USA sind weiterhin besser platziert, viel besser als die anderen Supermächte Russland und China. Russland liegt auf Platz 172 in diesem Ranking und China auf dem drittletzten Platz auf 178. Die Schweiz übrigens liegt auf dem Rang 8 und Deutschland auf Rang 14.
Was sind genau die Gründe dafür, dass die USA so schlecht platziert sind? Wir müssen wissen, also die USA hat dermassen reiche Pressetradition und das seit der Gründung vor 250 Jahren. Und trotzdem sind sie auf einem Platz, also eben die Nähe von Botswana und Liberia.
Ja, in den USA kämpfen die Medien eben nicht nur mit sinkenden Einnahmen und wachsendem Misstrauen von der Bevölkerung. Mit dem Donald Trump stehen sie auch stark politisch unter Druck. Reporter ohne Grenzen, die Organisation, zählt viele Aspekte und Beispiele auf. Also man muss da ziemlich weit scrollen, um sich das alles anzuschauen. Ein paar von diesen Aspekten und Beispielen haben wir ja erwähnt, zum Beispiel Klagen gegen Medienhäuser.
Was gibt es denn noch für andere Massnahmen von der Trump-Regierung gegen die Presse?
Die Trump-Regierung hat zum Beispiel auch staatliche Gelder gekürzt für die öffentlichen Rundfunksender NPR und PBS. Und die Trump-Regierung setzt Medienaufsichtsbehörde FCC gezielt ein, für unliebsame Medien einzuschüchtern. Nachher weiter hat der Verteidigungsminister Pete Hegseth den Zugang von Journalistinnen und Journalisten zum Pentagon begrenzt. Und das ist natürlich gerade in Kriegszeiten ein gravierender Einschnitt in die Pressefreiheit. Auch die Sicherheit von Medienschaffenden hat sich verschlechtert. Das merkt man bei Demonstrationen. Zum Beispiel gegen Trumps Migrationspolitik. Da hat es mehrfach Übergriffe gegeben, gewaltsame auf Medienschaffende, die über die Demonstrationen berichtet haben, also die begleitet haben.
Was würdest du sagen, Charlotte, ist Trump seine Anti-Medien-Politik systematisch?
Also die Organisation Reporter ohne Grenzen sagt ja. Die Angriffe auf Medien haben in den USA inzwischen System. Und wenn man sich die lange Liste mit Vorfällen anschaut, wäre es auch schwierig zu sagen, dass die alles Einzelfälle oder Zufälle.
Damit kommen wir zu unserer Titelfrage. Gefährdet Donald Trump Pressefreiheit in den USA?
Ich finde schon, ja. Wobei man eben muss sagen, dass immer noch viele wirklich hervorragenden Job machen, trotz allem.
Aber gibt es denn auch Medien in Amerika, die von Trump seiner Politik profitieren?
Klar, ja, das sind gewisse rechte Podcaster oder Portale wie Breitbart, New York Post. Die dürfen jetzt zu den Pressekonferenzen ins Weiße Haus gehen, die ja oft im Oval Office vom Präsidenten stattfinden. Die AP zum Beispiel, die Nachrichtenagentur, darf nicht mehr ins Oval Office oder fast nicht mehr. Und auch nicht mehr die Präsidentenmaschine Air Force One, wo ja auch immer Journalisten dabei sind. Der Grund dafür ist, dass sich die Agentur geweigert hat, den Golf von Mexiko als Golf von Amerika zu bezeichnen, wie der Trump das ja möchte. Es gibt aber sicher auch linksliberale Medien, die in gewisser Hinsicht von Trump profitieren, weil die Bevölkerung ist ja gespalten. New York Times zum Beispiel ist sehr beliebt bei den Trump-Gegnern. Irgendwie profitiert sie also indirekt auch von Trump.
Jetzt haben wir lange über die Auswirkungen von Trumps in der Medienpolitik auf die amerikanische Presse geredet. Wie geht es denn dir, Charlotte, als Korrespondentin aus der Schweiz in Washington D.C.?
Also ich bin natürlich ein kleiner Fisch, ich bin nicht wichtig. Und
ja, jetzt nicht untertrieben.
Die Gefahr ist, glaube ich, nicht so gross, dass der Trump den Tagesanzeiger verklagt. Da müsste ich zu Zürich jetzt nicht so Sorgen machen. Aber ja, ich bin trotzdem von gewissen Sachen bin ich schon auch betroffen. Also zum Beispiel ist es jetzt chancenlos, eine Akkreditierung für das Weiße Haus zu bekommen, einen sogenannten Hardpass, den Korrespondentinnen und Korrespondenten früher bekommen haben. Und nachher gibt's dann noch die Sache mit dem Visum. Der Trump hat ja vor längerer Zeit angekündigt, dass er die Visa für ausländische Journalistinnen und Journalisten will stark verkürzen auf 240 Tage mit nur einer Verlängerungsmöglichkeit. Das wären also höchstens 480 Tage. Und jetzt weiss niemand so recht, wo die ganze Sache eigentlich steht. Also, wenn das mal angekündigt wurde, wird jetzt das umgesetzt? Wenn ja, wenn? Für wen gilt's? Ich weiss es nicht. Übrigens hat Reporter ohne Grenzen, die Organisation, hat das aufgelistete Aspekt unter den negativen Entwicklungen zu der Pressefreiheit in den USA. Und ja, ich weiß natürlich schon gerne mit was, dass ich muss rechnen.
Ja, ich auch, aber was erwartest du?
Auf keine Ahnung. Also, beim Trump weiss man sowieso nie ganz genau, was zu erwarten ist. Man muss es doch ein bisschen nehmen, wie es kommt und mit dem Visum nehmen, wie es auch kommt. Letzten Herbst, wo Ausländer wegen Posts auf sozialen Medien das Visum verloren haben, haben wir Coris in DC uns schon auch gefragt, ob uns das auch drohen könnte, wenn wir einen Kommentar schreiben, der Trump nicht gefällt. Also, ja, es klingt vielleicht ein bisschen lächerlich, weil es ist ja nicht so, dass der Trump den Tagi würde lesen.
Ja, also, wir wissen das nicht.
Ja, aber Botschaften machen das natürlich. Also, die US-Botschaft in der Schweiz, die schauen die Zeitung an. Und es ist nicht komplett aus der Luft gegriffen, weil der Richard Grenell, der ehemalige deutsche Botschafter, hat sich zum Beispiel dafür ausgesprochen, dass ein ZDF-Journalist ausgewiesen wird, der ihn ärgert. Also, ja, man kann hier nichts ganz ausschließen. Aber ich mache mir jetzt keine Sorgen. Also, ich habe wegen dem nicht schlaflose Nächte.
Nehmen wir es dazu. Aber fühlst du dich irgendeiner Art und Weise eingeschränkt bei deiner Arbeit in Washington D.C. und den USA generell?
Gelegentlich schon. Also, wenn Medienkonferenzen im Weißen Haus stattfinden, die nicht übertragen werden im Netz und wo ich keinen Zugang habe dazu, ja, dann fühlt man sich schon ein bisschen eingeschränkt. Weil dann ist man darauf angewiesen, dass Journalisten, die an diesen Konferenzen teilnehmen, Informationen weiterleiten. Und das empfinde ich eigentlich aus prinzipiellen Gründen als irritierend, weil eine Regierung sollte nicht so kommunizieren, dass sie nur so ausgewählt wird. Abgesehen von dem hat mich eingeschränkt, dass ich lange keine Sozialversicherungsnummer hatte hier. Aber nach 8 Monaten habe ich sie jetzt bekommen, die Nummer. Allerdings hat mich das jetzt nicht direkt journalistisch eingeschränkt, sondern eher indirekt. Also bei Sachen wie einem Internetabo oder dürfen Auto zu fahren. Ohne die Nummer ist in den USA ein bisschen kompliziert.
Charlotte, du bist früher noch Korrespondentin im Bundeshaus in Bern. Lässt sich deine jetzige Arbeit in Washington D.C. mit der früheren in Bern vergleichen?
Nein, die Arbeit ist schon ziemlich anders. Früher hatte ich viel Kontakt gehabt, bin also viel näher am Politbetrieb. Und jetzt beobachte ich das Ganze so ein bisschen mehr aus Distanz. Also oft bekomme ich auf Anfragen keine Antwort, weil es halt Protagonisten hier, die Politischen, nicht interessiert, irgendeiner kleinen ausländischen Zeitung vorzukommen. Also da haben sie nichts davon und nachher antworten sie gar nicht. Und nachher ist so drum ein anderes Arbeiten, weil ich viel selektiver arbeite als in der Schweiz. Also der Kongress beratet hier ja auch allerlei Gesetze und Vorstösse, aber die meisten würden das Schweizer Publikum nicht interessieren. Und, oder jede Wendung bei einem Shutdown zum Beispiel greife ich nachher nicht auf. Ich wähle nur das aus, was ich denke, es könnte in der Schweiz interessieren.
Ist immer noch genug, muss man sagen, ja.
Und dann gibt es natürlich noch den Donald Trump, der schon etwas anders tickt als unser Bundesrat in der Schweiz. Also, der nachher am Abend wichtige Entscheidungen auf seinem sozialen Medium postet oder der am Wochenende irgendeinen Krieg anfängt oder der 3-mal am Tag seine Meinung ändert. Auch das bedeutet, dass mein Arbeiten hier etwas anders ist.
Sicher ein Challenge, aber auch ein spannender Challenge, denke ich. Spüren andere ausländische Korrespondentinnen und Korrespondenten in Washington den Druck von der Regierung Trump, den du jetzt so ein bisschen angedeutet hast?
Ich glaube, am ersten die grossen Medien spüren den. Also zum Beispiel BBC hat Trump ja auch verklagt. Für solche Medien, die nachher global Resonanz haben, interessiert sich die US-Regierung also durchaus.
Charlotte, danke vielmals für deine Ausführungen bis dahin und den interessanten Einblick in deine Arbeit in den USA. Damit kommen wir zum Schluss zu unserer Rubrik Q&A. Sie fragen, wir antworten. Wir haben heute eine Frage von Martin Zisset aus Zisters in Graubünden. Der Martin Zisset möchte wissen, wie hoch du, Charlotte, Gefahr einschätzt, dass im November gar keine Zwischenwahlen wird geben. Wir reden von der Wahl im Kongress. Und zwar befürchtete Martin Zisset, dass der Trump irgendeinen Dreh finden könnte, um die Wahlen, die Midterms, auszusetzen. Charlotte, was kannst du dazu sagen?
Ich halte die Gefahr für relativ klein. Auch wenn der Trump schon so Sachen gesagt hat, wie am besten fänden die Midterms gar nicht statt. Er spielt ja auch gerne mit solchen Anspielungen, muss man sagen. Die Frage dünkt mich viel mehr, ob die Wahlen fair und frei werden sein. Und die Frage ist vielleicht gar nicht so einfach zu beantworten, dem Herbst. Weil man darf nicht vergessen, in Autokratien und Diktaturen wird ja manchmal auch gewählt, aber man kann es einfach nicht so ernst nehmen. Und in den USA ist im Moment ja eine riesige Schlacht um die Wahlkreise in Gang.
Um was geht es denn in dieser Schlacht um die Wahlkreise?
Beide Parteien probieren in ein paar Staaten die Wahlkreise neu zu ziehen, und zwar zu ihren Gunsten. Also normalerweise passiert das nur alle 10 Jahre, aber jetzt tun sie die Wahlkreise eben anpassen. Und vor kurzem hat der Supreme Court, der Oberste Gerichtshof, ein Urteil gefällt, das könnte folgenschwer sein. Er hat das Gesetz abgeschwächt, das eigentlich zu den Errungenschaften von der Bürgerrechtsbewegung gehört. Dort geht es um die Frage, ob bei diesen Wahlkreisen, wenn man die festlegt, die ethnische Zugehörigkeit darf berücksichtigt werden. Und der Supreme Court hat jetzt gesagt, im Prinzip nein. Das könnte dazu führen, dass Stimmen von Minderheiten weniger Gewicht haben in den Wahlen, also dass die verwässert werden. Es sind endersättige Sachen, die wir Sorgen machen mit Blick auf die Wahlen und nicht, dass sie nicht stattfinden. Also, ein grosses Problem ist sicher auch, dass die Republikaner wahrscheinlich werden das Wahlresultat anzweifeln, wenn sie verlieren. Aber gewählt wird, glaube ich, schon.
Danke vielmals für die Beantwortung der Frage von Martin Zisset aus Zitzers. Falls Sie auch eine Frage haben, schreiben Sie uns. Unsere Mailadresse ist podcast@tamedia.ch. Danke vielmals, Charlotte, und tschüss nach Washington D.C.
Ciao nach Zürich.
Das war eine neue Folge von «Alles klar, Amerika», am USA-Podcast von «Tagesanzeiger», der «Berner» und der «Basler Zeitung». Sie finden uns auf den entsprechenden Websites und überall dort, wo es Podcasts gibt. Sie haben vielleicht gemerkt, wir mussten die Besetzung des heutigen Podcasts ein bisschen umstellen, das aus privaten Gründen der Beteiligten. Das ist auch der Grund, dass wir bereits am Dienstag aufgenommen haben. Danke vielmals für Ihr Interesse, bleiben Sie uns treu. In einer Woche rede ich hier mit Martin Kilian in Charlottesville, Virginia. Am Mikrofon in Washington D.C. war Charlotte Walser. Für die Produktion verantwortlich ist Jackie Wechsler. Und mein Name ist Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal.